herzlich willkommen. Ich begrüße Sie recht herzlich zum How to Real Estate Podcast Folge 102. Die Folge trägt den Titel von wegen antizyklisch unbegründete Flucht aus dem Saron. Wir reden im Thema der Woche über Hypotheken und eine neue Auswertung von Comparis. Davor gibt es aber wie immer eine Frage der Woche und einige Stories im News Update. Mein Name ist Michael Mayer und gegenüber von mir sitzt auch heute höchstpersönlich in Fleisch und Blut Crowder CEO Robert Plantag.
Hallo Robert. Grüezi miteinander.
Wir haben das eine oder andere zu sprechen. Schön, haben Sie eingeschaltet.
How to Real Estate, der Immobilien-Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse und Propertunity.
So, und bevor wir loslegen, wieder einmal der Hinweis, unterstützen Sie uns, unterstützen Sie diesen Podcast. Das können Sie tun, indem Sie unseren Kanal abonnieren, ganz egal, wo Sie uns hören, sei es auf Spotify, iTunes, YouTube oder wo auch immer. Aktivieren Sie die Glocke, damit Sie immer informiert werden, wenn wir eine neue Folge hochladen. Das ist in der Regel am Donnerstag. Falls Ihnen gefällt, was wir tun, lassen Sie eine Bewertung da und vor allem machen Sie mit. Alle Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu treten, finden Sie in den Shownotes und damit legen wir los.
Die Frage der Woche.
Ja, und ich habe heute eine Frage mitgebracht, die schon länger bei uns rumliegt, die wir aber immer ein wenig vor uns hergeschoben haben, weil sie, ich sage mal, zumindest auf meiner Seite durchaus rechercheintensiv war. Die Frage lautet: Hallo zusammen, wisst ihr, was es für Auswirkungen für den Hypothekarmarkt für Renditeliegenschaften geben wird, wenn Basel III 2025 in Kraft treten wird? Also, bevor wir das beantworten können, ordnen wir vielleicht ein, was ist Basel III? Basel III ist eine Eigenmittelverordnung für Banken, die wird verschärft und diese Verordnung soll Folgendes bewirken: Risikobehaftete Bereiche im Bankengeschäft sollen mit mehr Eigenmitteln unterlegt werden müssen, beziehungsweise weniger risikoreiche Bereiche mit weniger Eigenmitteln. Jetzt, wenn man das liest, könnte man meinen, das sei eine Reaktion auf das CS-Debakel. Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht hat sich allerdings bereits im Jahr 2022 dafür stark gemacht, dass diese internationale Eigenmittelvorschrift auch in der Schweiz umgesetzt wird. Im Zuge des CS-Debakels hat der Bundesrat Ende 2023 beschlossen, dass das auch effektiv für die Schweiz gelten soll, weil es natürlich schon eben genau dem entgegenwirkt, was ja schlussendlich den finalen Stein bei der CS ins Rollen gebracht hat, weil ja eben die Mittel abgezogen wurden. Jetzt wollen wir nicht die ganze Verordnung durchgehen, sondern uns auf die Punkte konzentrieren, die effektiv die Hypothekarvergabe treffen. Das sind es zwei Punkte, die auffallen und die auch von der Schweizer Bankenvereinigung heftig kritisiert werden. Der erste Punkt betrifft das Niedrigstwertprinzip. Das Niedrigstwertprinzip gilt schon heute, heißt nichts anderes, dass halt Banken ihre Hypothek basierend auf dem geringsten ermittelten Wert berechnen und der ist ja in der Regel geringer als der Kaufpreis. Und gemäß jetziger Vorgabe ist es halt so, dass dieser Niedrigstwert für mindestens 2 Jahre nicht angepasst werden darf. Gemäß Basel III wird das verlängert auf 7 Jahre. Und der zweite Punkt, es gibt Risikozuschläge für die Eigenmittel bei Hypothekargeschäften für Banken, insbesondere auch bei Wohnliegenschaften. Dort sind es 15%. Achtung, das heißt nicht, dass per se Hypotheken um 15% teurer werden. Das heißt einfach, Banken müssen relativ zu dem Hypothekarbetrag, den sie ausstellen nach Basel III, 15% mehr Eigenmittel halten. So, jetzt die Frage ist ja, wie wird sich das auf den Hypothekarmarkt auswirken, beziehungsweise werden Hypotheken dadurch teurer? Das befürchtet der Bankenverband, weil er argumentiert, das Halten von mehr Eigenmitteln führt halt auch zu höheren Kosten und weniger Flexibilität. Es sind Risikozuschläge und die werden, wie bei Banken, dann halt üblich vom Kunden bezahlt werden und betreffend dem Niedrigstwertprinzip, das soll verhindern, dass Kunden übermäßig von Wertgewinnen profitieren können. Das heißt schlussendlich nichts anderes. Nehmen wir an, heute nimmst du eine Hypothek auf für eine Liegenschaft, die Bank bewertet die. Nach 2 Jahren hättest du potenziell die Möglichkeit, die Liegenschaft neu bewerten zu lassen und falls der Wert höher ist, die Hypothek aufzustocken, diese Möglichkeit hast du dann nicht mehr. Das Witzige daran ist, das alles gilt nur für FINMA-regulierte Hypothekaranbieter und da versteht man dann halt, wieso die Bankenvereinigung so laut aufschreit. Die befürchtet jetzt einfach, dass solche Anbieter einen massiven Vorteil haben werden und dementsprechend die Kunden zu solchen Anbietern wechseln werden. Frage an dich, Basel III, ist das etwas, womit ihr euch beschäftigt habt? Macht das dir Sorgen?
Also beschäftigt am Rande natürlich. Viele dieser befürchteten Änderungen sind von den Banken schon antizipiert. Wir hatten sie letzten paar Mal diskutiert, dass die Hypothekarmargen bereits jetzt erhöht wurden. Und die Begründung war eigentlich gegenüber uns zumindest immer die, dass sie mit mehr Eigenkapital hinterlegen müssen oder wahrscheinlich dann in Antizipation von Basel III. Insofern hat sich das schon bemerkbar gemacht. Bei uns halt insbesondere, wir haben es halt bei den Saron-Margen gespürt. Die Geschichte von den 7 Jahren, ich sage jetzt mal, die ist für uns nicht unbedingt so relevant. Wenn man das natürlich ad extremis führt, dann sieht man, was passiert so ein bisschen mit dem Signa-Fall. Da war ja das Geschäftsmodell eigentlich, Häuser einzukaufen, aufzuwerten und dann mehr Kredit zu bekommen. Per se eigentlich ja nichts Verwerfliches, wenn man es nicht so ad absurdum führt, wie es wahrscheinlich da gemacht wurde. Aber im Grundsatz macht es ja Sinn, wenn die drunterliegende Sicherheit mehr Wert hat, kann man auch höher belehnen, so im Prinzip. Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, Micky, vielleicht weißt du das, ist, heißt es, die Hypothek darf gar nicht aufgestockt werden in den ersten 7 Jahren? Oder der ermittelte Niederstwert darf erst in 7 Jahren wieder berücksichtigt, also quasi neu bewertet genau, werden.
Das Zweite. Ausgenommen davon ist, wenn du wirklich wertsteigende Relationen vornimmst, das ist ein anderer Punkt. Aber grundsätzlich, das Witzige daran ist, aber wenn du die Bank wechselst,
ja, dann spielt es keine Rolle mehr.
Dann beginnt alles wieder von vorne.
Aber deshalb betrifft es uns nicht so sehr. Weil erstens, ich sage jetzt mal, ich wäre jetzt nicht der Erste, der zur Bank rennt, wenn ich eine Wertsteigerung auf Papier habe bei einer Rendite-Liegenschaft, die ich langfristig halte. Ich finde das eigentlich nicht so interessant. Prinzipiell hast du damit gerechnet, mit der Belehnung, die du hast. Und auch bei uns bei Cruddas, die Laufzeiten sind 5 bis 10 Jahre, da rechnen wir eigentlich mit dieser Belehnung. Und danach gibt es ja dann Refinanzierungsanfragen und die sind dann bei der gleichen Bank oder eben bei neuen Banken. Und eben, ich sage jetzt mal, die durchschnittliche Laufzeit bei uns ist plus minus 6, 7 Jahre. Insofern wird uns das eigentlich weniger betreffen und ist für uns zumindest kein Problem. Ich erachte es auch generell nicht als wirkliches Problem. Aber da muss man der Bankenvereinigung schon recht geben, dass bei Basel III geht es ja eigentlich um Bankenstabilität. Und wenn man jetzt halt eine Versicherung hat, die Hypotheken vergibt, dann ist das halt nicht die gleiche Regulierung. Und man kann schon sagen, das ist nicht fair, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Da sind dann schon Akteure mit ungleich langen Spießen auf dem Markt unterwegs. Die Frage ist, tut das dem Endkunden schlussendlich weh oder ist das dann schlussendlich...
Also weh... Ich sage jetzt mal, die Banken haben immer noch genug Speck. Also die können durchaus noch ein bisschen was weitergeben dem Kunden, um dabei noch konkurrieren zu können mit Versicherungen und anderen Anbietern. Und ich meine, irgendwo durch hat man das als, ich sage jetzt mal, als Bankenbranche auch ein bisschen selbst zu verantworten, die immer strengen Regulierungen. Ist ja gar nicht so lange her, dass wieder mehrere Banken hops gegangen sind. Also nicht nur jetzt hier die CS in der Schweiz, aber eben auch die Silicon Valley Bank und andere in den USA. Also ich meine, eben, es war 2008, da hat man gesagt, nie wieder und gar nicht so lange später. War natürlich nicht genau der gleiche große Super-GAU, aber es waren plus minus ähnliche Hintergründe, die dazu geführt haben.
Ja, ich habe noch abschließend zu sagen, diese Risikoaufschläge für Wohnrendite-Liegenschaften, die gelten halt vor allem insbesondere auch für Belehnungen über 60%. Auch das ein Bereich, der im Miteigentum, zumindest im klassischen Miteigentum, so wie wir es kennen, nicht unbedingt uns direkt betrifft in dem Moment. Wie es dann schlussendlich rauskommen wird, man wird es sehen, ab 1. Januar 2025 schlussendlich waren die Banken bis anhin immer relativ kreativ darin, Gebühren an ihre Kunden weiterzugeben. Ja, ja. Es wird, was ich mich gefragt habe, ist ja gut, okay, wie schlussendlich begründet ihr dann quasi, dass quasi ihr mehr Eigenmittel halten müsst, in dann eine Kostensteigerung bei den Hypotheken.
Ja, weil das Kapital teurer ist. Ja,
genau.
Quasi mehr Eigenkapital kostet die Bank halt mehr.
Das genau. Ich hoffe, wir konnten die Frage beantworten. Genau wissen tun wir das nicht. Es ist sicherlich nicht so, dass das die Bedingungen jetzt für günstige Hypotheken darlegen würde, aber ich würde das auch nicht als Super-GAU sehen und sagen, hey, ab 1. Januar nächsten Jahres wird alles massiv teuer. Herzlichen Dank und damit kommen wir zum
News Update.
Dreiste Abzug. Es gab schon wieder einen Bericht im Kassensturz, bei dem der Mieterverband sich breit zu Wort melden durfte. Scheint schon so, dass die dort ein Dauerabo gelöst haben. Es ging dieses Mal um Folgendes, und zwar eine Praxis, die man neuerdings immer wieder sieht, vor allem in der Stadt Zürich. Erstens, wenn Mieter selber einen Nachmieter suchen, dann versuchen sie neuerdings anscheinend gleich auch noch das alte Mobiliar zu verhökern. Anscheinend gerade in der Stadt Zürich immer wieder ein Punkt. Das war der Aufmacher des Artikels, also quasi, hey, du kannst meine Wohnung in der Stadt Zürich übernehmen, dafür kaufst du meinen alten IKEA-Packs für 3.500 ab. Man spart sich dadurch auch die Entsorgung.
Kreativ.
Das war der erste Punkt, ja. Mieterverband, Punkt da, da wird eine Notlage ausgenutzt. Und dann der zweite, und den fand ich eigentlich fast interessant. Es gibt dieses Angebot von HomeGate Plus. Oder es gibt bei HomeGate ein Angebot, das nennt sich HomeGate Plus, für das man zahlen muss. Im Gegenzug dazu erhält man entweder exklusive Angebote oder man hat halt Angebote, früher Mietangebote. Der Mieterverband stößt sich daran und sagt, damit wird mit einer Notlage zusätzlich Geld generiert. So ungefähr war der Tenor dieses Beitrags. Da meine Frage, was hältst du davon, auch im Hinblick, wenn du daran denkst, was wir letztens bezüglich Wohnungsnot besprochen haben? Oder ich sage es mal aus Unternehmersicht, wenn die ihre Plattform halt betreiben,
Wahnsinn, wahnsinnig langweilig.
Haben die auch das Recht, damit das Geld zu verdienen, so wie sie es halt für richtig finden, wenn es doch funktioniert?
Ich hoffe, es klingt nicht abgehoben, aber das Thema langweilt mich ohne Ende. Also, wir hatten es ja letztes Mal diskutiert: Notlage, wenn dann in der Stadt Zürich, von mir aus noch in Genf und eventuell noch in 2-3 anderen Städten, wenn überhaupt. Sonst ist es klar angespannt, es gibt wenig Wohnraum, es wird viel nachgefragt. Aber ich meine, HomeGate ist ein Unternehmen, die können Preispolitik machen, wie sie wollen. Und das ist überhaupt keine Ausnutzung einer Notlage.
Wir können vielleicht mal in einer Zusatzfolge sprechen, generell über HomeGate. Es gibt ja auch diesen Punkt von quasi, dass jetzt sehr viele Makler und Verwaltungen sich dupiert fühlen, weil HomeGate die Preise erhöht hat, ja. Und quasi da von Machtmonopol sprechen. Das ist für mich eher halt dann ein Zeugnis von absolut fehlender Innovation auf dem Markt. Aber darüber können wir gerne eine eigene Folge
widmen. Sehr gerne, sehr gerne.
Dann hast du von der Geschichte gehört in der Stadt Zürich. Also es waren eigentlich 2018 hat der Zürcher Gemeinderat in seltener Einstimmigkeit neue Vermietungsregeln für Stadtwohnungen aufgestellt, also für die Wohnungen, die die Stadt selber hält und vermietet. Das Ziel lautet, die günstigen Wohnungen sollen möglichst viele Menschen zugutekommen. Wer zu viel Geld hat, soll nicht davon profitieren. Jetzt hat das Obergericht entschieden, dass diese neuen Vermietungsregeln aber nur, bei neuen Verträgen umgesetzt werden können und nicht einfach bei bestehenden. Und da haben insbesondere zwei Fälle für Aufsehen gesorgt. Eine ältere Dame, die in einem 6-Zimmer-Haus in Zürich wohnt, zum zweiten ein Gutverdiener, der offensichtlich nicht in die Kategorie fällt. Für diese städtischen Wohnungen, beide haben geklagt und beide haben meines Erachtens zu Recht Recht erhalten. Das ist jetzt natürlich ein riesiges Dilemma für die Stadt, die auf der einen Seite sehr auf Mieterschutz pocht und jetzt feststellen muss, dass der Mieterschutz schützt eben in diesem Fall auch genau die Fälle, die eben nicht ins Raster fallen. Da sieht man schon, man kommt da einfach an die Grenzen der Rechtsstaatlichkeit oder grundsätzlich, man versucht da einfach im Nachhinein für abgeschlossene Verträge auf irgendeinem Umweg für nichtig zu erklären.
Ja, also ist eigentlich wahnwitzig. Ja. Was willst du jetzt machen? Willst du jetzt die Dame entmieten? Oder willst du jetzt den Herrn, der jetzt besser für dich? Also irgendwie ist der ja in diese Wohnung gekommen. Das heißt, also beim Screening lief wohl schon etwas falsch oder wahrscheinlich gab es die Regel.
Oder seine Lebenssituation hat
genau. Sich massiv verändert. Und was willst du jetzt sagen? Jetzt, da er jetzt besser verdient, soll er rausziehen und ihn zwingen? Also für mich ist es halt, weißt du, immer wenn ich mir solche staatlichen Eingriffe oder möchtegern Eingriffe anhöre, anlese oder anschaue, also weißt du, da kannst du eigentlich als Unternehmen oder Unternehmer, da kannst du ja nur lachen. Das ist ja nicht mal Symptombekämpfung. Also, und ich meine, es gäbe ja Möglichkeiten und darauf kommen wir später noch zu sprechen, wirklich was zu tun, um diese Situation zu verändern. Es wird Zeit brauchen, es wird Kapital brauchen, aber es sind gangbare Wege da. Aber irgendwie alles mit Verboten zu pflastern oder möglichst immer nach Staat rufen oder versuchen, alles dem Staat abzuschieben. Ich wüsste nicht, wann in der neueren Geschichte der Menschheit, dass jemals funktioniert hat bei irgendwas.
Ja, und es ist halt Ich habe da immer das Gefühl, wenn man vom Mieterschutz spricht, macht man automatisch diese Zweiklassengesellschaft in den Köpfen auf, so quasi die armen Leute, die armen Leute in Anführungszeichen, aber die sich den Wohnraum nicht leisten können, und das, aber das gilt dann nur für die, und für den Rest soll es dann halt nicht gelten. Mieterschutz ist Mieterschutz, und ich finde es, ja, da gehe ich auch sogar mit Herrn Angst vom Mieterverband einig. Ich fand das absolut daneben, diese Einzelfälle so pointiert in den Medien einfach wie die Sau durchs Dorf zu hetzen.
Kommt uns bekannt vor, oder?
Ja. Gut, kommen wir damit zum Thema der Woche.
Thema der Woche.
Ja, und im Thema der Woche sprechen wir über eine Schlagzeile, die uns beiden förmlich ins Auge gesprungen ist. Hausbesitzer flüchten aus den Saron-Hypotheken. Der Take des Artikels: großer Umschwung am Hypothekenmarkt. Immobilienbesitzer gehen auf Nummer sicher und schließen Festhypotheken ab. Das ist eine Analyse des ersten Quartals 2024, also noch vor dem Zinsentscheid der SNB. Und mein erster Gedanke war, da hat die Vermarktungsstrategie der Banken offensichtlich funktioniert. Wir haben es angesprochen, die hatten sehr großes Interesse daran, Festhypotheken zu verkaufen. Denn wenn du es dir objektiv anschaust, stellst du dir ja schon die Frage, ja, wieso denn? Also jetzt, wo die offensichtlich die Zinswende eingeläutet ist, wo es sehr wahrscheinlich scheint, dass die Zinsen noch weiter runtergehen werden, wie schnell das gehen wird, sei mal dahingestellt. Also außer eben Planungssicherheit hat man denn damit mit diesem Schritt herzlich wenig gewonnen, meines Erachtens.
Ja, also ich meine, wir haben dieses Thema schon auf und ab diskutiert in unserem Podcast hier, und ich glaube, ich habe auch meine Meinung dazu ziemlich klar gesagt, aber es ist wirklich so ein Beispiel, halt, wenn du lange genug Panik streust, wirst du halt irgendwann das erreichen, was du willst, nämlich dass halt die Leute dann irgendwie eben kurz vor Zinswende, das ist doch der Klassiker, alle kaufen immer kurz bevor der Markt in sich zusammenbricht und investieren nicht dann, wenn der Markt am Boden ist, aber behaupten alle selber, dass sie eigentlich antizyklisch sind. Dabei sind wir eigentlich praktisch alle Zykliker. Und hier hast du genau das. Also ich meine, überleg dir, das ist eigentlich genau das. Kurz vor der Zinswende hast du dann nochmal einen Großteil der Leute, die dann in eine Festhypothek wechseln. Wir haben es ja ausgerechnet. Also noch ein 25 Basispunkte Zinssenkungsschritt und du bist eigentlich schon deutlich günstiger mit dem Saron unterwegs, auch bei erhöhter Marge, und hast ja immer noch die Chance, immer wieder mal in eine Festhypothek zu wechseln. Also das ist so halt für mich wirklich so ein bisschen eine Panikreaktion und eigentlich typisches Verhalten, was man halt auch auf dem Investmentmarkt beobachtet.
Die Folge heißt von wegen antizyklisch, da wollen wir sprechen, das ist es eben nicht. Ich glaube aber jetzt, und du hast es auch gesagt, jetzt wäre schon ein Punkt, wo insbesondere auch die Immobilieninvestoren gefragt sind, eben auch, wenn wir nochmal zurückschauen, Thema Wohnungsnot, wo du hast es in einer anderen Folge schon mal gesagt, die jetzt wirklich die Guten sein könnten und auch eigentlich die Guten sein müssten, wenn sie eben den Mut hätten.
Ja, also genau. Lass uns mal unsere Argumente noch mal kurz zusammenfassen. Es gibt einen guten Artikel, vielleicht kannst du den in den Shownotes verlinken, bei der NZZ, der eigentlich spannend war, der ein bisschen ins gleiche Horn bläst wie wir, und eigentlich sagt, hey, irgendwie versucht man das gesamte Problem mit dem Staat zu lösen, um mehr Verboten, anstatt, aber eigentlich sei es sehr offensichtlich, wie man es lösen kann. Namentlich, man muss einfach mehr in den den Bausektor investieren. Und weißt du, mit allen Entwicklern, mit denen ich jetzt spreche, und natürlich wir selber sind auch Entwickler, ist das gleiche Bild. Es ist viel schwieriger, Baufinanzierungen zu bekommen, weil die Banken extrem zurückhaltend damit sind. Also Banken sind generell sehr zurückhaltend geworden, Geld zu verleihen. Es geht sogar so weit, dass die Banken sehr zurückhaltend sind, wenn es mal darum geht, dass Kunden Investitionsbeträge irgendwie überweisen müssen für ihre Investitionen. Da finden, und das habe ich auch schon gesagt, die Banken plötzlich 1000 Gründe, warum es dann irgendwie 3 Tage oder 5 Tage geht und nicht wie üblich einen Tag. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die ganze Kapitalsituation bei den Banken scheint nicht ganz so rosig zu sein. Aber jetzt ungeachtet dessen, also es ist wirklich schwierig oder viel, viel schwieriger geworden, Baufinanzierungen zu bekommen. Die Zinsen waren kurz gestiegen, eigentlich von einem also nicht normalen Niveau, von Negativzinsen auf ein eigentlich jetzt vernünftiges, normales Zinsniveau, was europaweit eigentlich noch weit unter all dem ist. Die Preise haben ein bisschen korrigiert und man hat nicht so viel Andrang, ich sage jetzt mal, auf dem Käufermarkt. Und man hat eigentlich die besten Aussichten seit Jahrzehnten, also rekordniedrige Bautätigkeit, korrigierte Preise, jetzt Zinswende und massive Nachfrage nach Wohnraum. Und ich meine, solange die Personenfreizügigkeit ist, wie sie ist, sehe ich auch keinen Grund, warum diese Zuwanderung plötzlich von heute auf morgen aufhören sollte. Und dann, jetzt hast du eigentlich den allerbesten Zeitpunkt, um in Immobilien zu investieren. Und wenn wir mit unseren Kunden reden, also glaubst du es oder glaubst du es nicht, Micky, also nicht nur jetzt, aber generell die letzten 1,5-2 Jahre sind diese deutlich zurückhaltender als zu Zeiten eines Marktpeaks während Covid. Also weißt du, da waren die Preise deutlich höher, aber alle wollten investieren und jeder wollte unbedingt und um jeden Preis Immobilien kaufen. Und jetzt hast du eigentlich wirklich sehr starke Fundamentaldaten, das ist eine fantastische Ausgangslage. Und jetzt wollen die Leute nicht und sagen, ja, aber jetzt ist doch kein guter Zeitpunkt. Ja, eben jetzt ist doch der Zeit. Also wann willst du Geld verdienen? Wenn du teuer kaufst und dann günstig wieder verkaufst, funktioniert ja nicht. Also in der Regel musst du ja versuchen, dann zu kaufen, wenn der Markt unten ist. Und jetzt haben wir einen Markt, der korrigiert hat, plus eine Wahnsinnsnachfrage und weniger Konkurrenz. Also wenn du jetzt nicht investierst, weiß ich nicht wann. Auf alle Fälle, für mich ist das Ganze inspirierend und ich habe mir selber persönlich und meinem Unternehmen, der Crowders, auf die Fahne geschrieben, dass wir uns darum kümmern, mehr Wohnraum zu generieren. Jetzt mag das vielleicht witzig klingen, weil wir natürlich nicht diese Größe haben, aber ich habe es die letzten paar Male, habe ich es angesprochen, wir konzentrieren uns jetzt vermehrt auf die Zusammenarbeit mit Immobilienentwicklern und die Wohnraum entwickeln und bauen, die werden wir unterstützen, denen werden wir unter die Arme greifen, auch wenn es schwierig wird mit Finanzierungen, weil A ist es ein fantastisches Investment, B kriegen wir sehr gute Konditionen mit diesen Partnern und C machen wir damit etwas Gutes, nämlich während all die Leute reden, was man machen könnte mit Verboten, tun wir wirklich was, um Wohnraum zu schaffen. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber ich sage jetzt mal, in 2, 3, 4 Jahren wird man diesen Effekt spüren und da ist wirklich mein großes Ziel, so viel Geld wie möglich jetzt einzusammeln, dieses Jahr, nächstes Jahr oder generell die nächsten Jahre, um Wohnraum zu machen. Und das mache ich nicht nur, weil ich Wohltäter bin, sondern einfach, weil ich diese gigantische Opportunität vor mir sehe. Und wenn wir dann noch etwas Gutes machen können für die Bevölkerung, obwohl wir ja so häufig immer gebasht werden als die bösen Immobilieninvestoren, aber jemand anderes außer der Immobilieninvestor, das muss nicht Crowders sein, wird das Problem nicht lösen, weil wenn du mehr Nachfrage hast, kannst du es nicht lösen, indem du noch weniger Angebot schaffst. Das geht nur, wenn du das Angebot hochschraubst, bis das wieder in die Waage kommt und sich die Preise entsprechend normalisieren können.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Wie gesagt, ich habe nicht von Crowders per se gesprochen, sondern generell eben die Immobilieninvestoren. Und da haben wir das in diesem Podcast schon einige Male angesprochen. Der Weg dazu führt eben nicht über, so wie es die Linke oft fordert, mehr staatliche Eingriffe, sondern eben deutlich weniger, insbesondere wenn es um Rekurse, Einsprachen geht und alles, was darum herum schwirrt. All das finden Sie wirklich sehr gut zusammengefasst in einem NZZ-Artikel. Den werde ich als Link in die Shownotes packen. Der Autor ist Zeno Geißler. Sehr lesenswert, können Sie da nachlesen. Ich glaube, damit machen wir fertig für heute. Ich bedanke mich bei dir für die Zeit. Ich bedanke Danke mich Ihnen. Bei Ihnen fürs Zuhören. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com/podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.